Was ist aber nun die Aufgabe oder was ist nun die Idee, heute mich als Zahnärztin in dieser Runde zu haben? Lassen Sie mich dafür nun meinen Bildschirm teilen. Thema meines Vortrages wird, wie schon in den netten einleitenden Worten erwähnt wurde, die antiresorptive Medikation und die Kieferosteonarkose sein. Und ich möchte etwas provokant fragen oder bewusst provokant fragen, ist es wirklich ein Problem? Lassen Sie mich meinen Vortrag mit ein paar einführenden oder kurz zusammenfassenden Worten zu den antiresorptiven Medikamenten beginnen. Wie Sie mit Sicherheit alle wissen, ist die Idee von antiresorptiven Medikamenten, mit dem Knochenmetabolismus zu interferieren und ein abnormal erhöhtes Remodeling oder eine erhöhte Knochenresorption zu verringern. Primär wird es eingesetzt im Rahmen von der Osteoporosebehandlung oder im Rahmen von malignen Erkrankungen mit Knochenmetastasen. Aber natürlich auch bei seltenen Erkrankungen wie beispielsweise Paget's Disease. Osteoporose betrifft in Europa rund 15% der über 50-jährigen Bevölkerung. Wenn man das hochrechnet, schätzt man 2025 mit rund 35 Millionen Osteoporose-Patienten in Europa. Was zählt nun zu den antiresorptiven Medikamenten? Die klassischen antiresorptiven Medikamente, um die sich auch heute mein Vortrag drehen wird, sind die Bisphosphonate und der monoklonale Antikörper gegen Rankl, denosumab. Bei den Bisphosphonaten, wie beispielsweise Alendronat, Risedronat, Ibandronat, ist der Wirkungsmechanismus, die Entwicklung und Differenzierung von Osteoklasten zu reduzieren, deren Funktion zu reduzieren und auch deren Lebensspanne zu reduzieren. Bis zu einem gewissen Grad wird auch die Funktion von Osteoblasten beeinflusst. Hingegen beim monoklonalen Antikörper zu Rankl, also beim denosumab, dieser greift in den Rankl-Rank-Osteoporotoglandin-Kreislauf ein. Im Regelfall wird durch das Sezernieren von Rankl-Ligand kommt es zu einer Bindung an Rank an den Osteoklasten-Vorläuferzellen. Und dadurch zu einer Differenzierung zu Osteoklasten. Dies kann auf physiologischem Weg von Osteoprotegerin unterbunden werden und dadurch die Differenzierung von Osteoklasten reduziert werden. Genau hier setzt auch denosumab an. Es bindet Rankl-Ligand und verhindert somit das Binden an Rank an den Osteoklasten-Vorläuferzellen und somit reduziert die Differenzierung. Bekannte Produkte wie Prolia oder Xgeva. Rund oder mittlerweile wird denosumab in der medikamentösen Osteoporosetherapie auch in schon mehr als 40% der Fälle eingesetzt. Nun ist natürlich die Verschreibung von antiresorptiven Medikamenten Aufgabe von ärztlicher Seite. Wie kommt nun der Zahnarzt ins Spiel? Aus zahnärztlicher Sicht würden wir gern solche Situationen vermeiden. Freiliegender nekrotischer Knochen im zahnlosen Areal oder im bezahnten Areal. Diese Kieferosteonekrosen sind natürlich eine schwerwiegende Komplikation für den Patienten, führen zu einer deutlichen Reduktion der Lebensqualität für den Patienten. Und es gilt auf jeden Fall, diese Komplikation für den Patienten zu vermeiden. Diese medikamenteninduzierte Osteonekrose des Kieferknochens. Wie ist deren Definition oder wie werden sie diagnostiziert? Liegt Kieferknochen zum Teil zumindest nekrotisch, zumindest für 8 Wochen frei und hat der Patient zurzeit oder zuvor antiresorptive Medikamente eingenommen, spricht man eben von diesen medikamenteninduzierten Kieferosteonekrosen. Liegt in der Vergangenheit oder in der Historie des Patienten eine Strahlentherapie vor, würde sozusagen die Kieferosteonekrose der Strahlentherapie zugeschrieben werden. Wie häufig ist nun diese Komplikation? Bei Patienten mit der Osteoporose-Therapie schätzt man ca. 0,001 bis 0,01%. Aufgrund der geringeren Dosierung wird die Dosierung höher der antiresorptiven Medikamente, wie zum Beispiel in der Krebstherapie, ist auch das Risiko für Kieferosteonekrosen deutlich höher, rund 1 bis 15%. Wenn wir nun aber noch einmal in Erinnerung rufen, was ich eingangs erwähnt habe, dass man 2025 mit rund 35 Millionen Osteoporose-Patienten rechnet, summieren sich auch diese 0,001 bis 0,01% bei den Osteoporose-Patienten bereits auf bis zu 350.000 Patienten auf. Ich habe Ihnen bereits ein paar klinische Bilder gezeigt, die sozusagen die Schweregrad dieser Komplikation für die Patienten darstellen. Ich möchte Ihnen auch noch gerne nun zwei Fallberichte aus der Literatur zeigen, die wirklich zeigen, wie sehr die Lebensqualität für die Patienten durch diese Komplikation eingeschränkt werden kann. Zunächst ein Osteoporose-Patient, der mit dem Denosumab behandelt wurde. Und hier der Zustand bereits mit Vorliegen der Osteonekrose nach einer nicht chirurgischen Behandlung. Hier das dazu passende Röntgenbild, wo man auch sieht sozusagen die nekrotischen Knochenanteile zwischen den Zahnwurzeln. Und die Therapie ist leider eine sehr radikale, denn sämtliche Zähne, die im nekrotischen Areal stehen, müssen komplett entfernt werden. Und sämtlicher nekrotischer Knochen muss komplett entfernt werden. Wir sehen dann hier für den Patienten das Ergebnis von dieser Komplikation. Ein zuvor vollbezahnter Patient verliert plötzlich 5 Unterkieferfrontzähne und zusätzlich einen Großteil des Kieferknochens im Unterkieferfrontzahnbereich. Es geht auch noch schlimmer, wie dieser zweite Fallbericht aus der Literatur zeigt. Sie sehen hier wieder einen Patienten, ebenfalls wieder ein Osteoporose-Patient, der aber rund 15 Jahre durchgehend mit Bisphosphonaten behandelt wurde. Wir sehen, der Patient ist sehr gut bezahnt noch, hat sowohl im Oberkiefer, im rechten Oberkiefer, als auch im linken Unterkiefer 2 bzw. ein Implantat. Zusätzlich weist der Patient eine paralontale Erkrankung auf, wie man beispielsweise hier an diesem Oberkiefermolaren auf der linken Seite sehen kann. Der Patient begann Probleme zu haben rund um das Implantat im linken Unterkiefer und beim letzten Zahn im Unterkiefer. Diese mussten dann beide entfernt werden. Und man sieht nun hier den Verlauf über die nächsten 2 Jahre. Denn durch die Entfernung von dem Implantat und dem Zahn konnte das Voranschreiten der Kieferosteonekrose bei diesen Patienten leider nicht gestoppt werden. Und man sieht, wie sich sozusagen der Patient aufgrund der Kieferosteonekrose immer mehr Zähne verloren hat. Letztendlich führte sozusagen die Nekrose auch zum kompletten Gehörverlust auf der linken Seite und zuletzt auch zu einem Kieferbruch. Man kann sich vorstellen, der Patient innerhalb von 2 Jahren kam von dieser Situation in diese Situation, wo nur noch eine palliative Therapie möglich ist. Was können nun solche Auslöser für eine derartige Komplikation sein? Das ist primär die Zahnextraktion bei Patienten unter Therapie mit antiresorptiven Medikamenten sowie auch schlecht sitzende Prothesen. Weiters wird diskutiert entzündliche Ursachen, wie beispielsweise aufgrund von parodontalen Erkrankungen und natürlich jegliche chirurgische Manipulation am Knochen. Was ist daher wichtig in der Behandlung aus ärztlicher Sicht, also wenn Patienten antiresorptive Medikamente verschrieben werden? Es ist eine gute Kommunikation mit dem behandelten Zahnarzt des Patienten. Und hier möchte ich Ihnen wirklich sehr gerne diesen Laufzettel oder dieses Überweisungsformular ans Herz legen. Die Idee von diesem Überweisungsformular ist, wenn bei einem Patienten eine antiresorptive Medikation gestartet wird, dass der Patient bewusst vor Beginn, also auch bei osteoporotischen oder vor allem auch bei osteoporotischen Patienten, vor Beginn der Therapie noch einmal zum Zahnarzt zur Kontrolle geschickt wird. Und dieser Laufzettel ermöglicht es relativ einfach und unkompliziert, die wichtigsten Fakten zusammenzufassen. So kann dem Zahnarzt relativ einfach die Grunderkrankung übermittelt werden, die Dringlichkeit der Therapie, welches Präparat, in welcher Dosierung ist geplant, liegen weitere Medikationen bei dem Patienten vor, die eventuell auch noch zusätzlich das Risiko erhöhen können. Aus zahnärztlicher Sicht sind diese Informationen sehr wichtig, da man leider immer wieder die Erfahrung macht, dass Patienten beim Zahnarzt nicht immer alles erzählen, was sie an Medikamenten bekommen. Und gerade in der Osteoporose-Therapie und gerade wenn es zum Beispiel eine einmalige oder eine einjährliche Infusionstherapie ist, beim Patienten wirklich auf 2-3 Mal nachfragen muss, bis man diese Information vom Patienten erhält. Anhand dieses Laufzettels hat der Zahnarzt aber dann auch die Möglichkeit, dem behandelnden Arzt relativ einfach über die Therapienotwendigkeit oder die bereits durchgeführte Therapie zu informieren. Das heißt, das ist eine relativ einfache, aber auch detaillierte Möglichkeit, um gut in diesen Bereich kommunizieren zu können. Wie schaut es nun aus mit zahnärztlichen Behandlungen und antiresorptiven Medikamenten? Was kann man machen, was kann man nicht machen? Worüber sollte der Patient eventuell informiert werden? Wir beginnen mit den Zahnextraktionen. Es gibt hier sozusagen auch von zahnärztlicher Seite bereits S3-Leitlinien, wie diese Patienten, die unter antiresorptiver Medikation oder mit antiresorptiver Medikation behandelt werden sollen. Was soll beispielsweise vor Beginn der Therapie durchgeführt werden? Primär ist die Idee, dass der Zahnarzt nach jeglicher Quelle für eine Infektion sucht und aber, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den Sitz einer möglichen Prothese überprüft. Da Prothesen Druckstellen eine der häufigsten Ursachen für das Entstehen von Kieferosteonekrosen sind. Was generell nicht durchgeführt werden sollte, sind prophylaktische Extraktionen von Zähnen, sondern primär sollte der Patient wie jeder andere Patient behandelt werden, aber eben mögliche Infektionsquellen erkannt und behandelt werden, bevor die antiresorptive Medikation beginnt. Und es empfiehlt sich, je nach Risikoprofil des Patienten, den Patienten eventuell in ein häufigeres oder engmaschiger einzubestellen, um eben mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Was kann man nun aus zahnärztlicher Sicht während der antiresorptiven Medikation noch durchführen? Während der chirurgischen Therapie ist es wichtig, eine perioperative Antibiotika-Einnahme zu verschreiben und dann eine möglichst atraumatische Chirurgie mit möglichst Weichteilverschluss. Und ein wichtiger Punkt ist, dass der Patient auch nach der Nahtentfernung noch häufig einbestellt werden sollte, dass sich häufig ein paar Wochen nach der Nahtentfernung Fisteln bilden können, die eben dann auf eine mögliche Kieferosteonekrose hinweisen. Was Sie aus ärztlicher Seite eventuell in der Kommunikation mit dem behandelten Zahnarzt gefragt werden können, kann eventuell die Medikation ausgesetzt werden. Hier ist es aber so, dass die Literatur leider relativ dünn zu diesem Thema ist. Das heißt, es gibt keine klaren Richtlinien oder keine klaren Empfehlungen, ob eine sogenannte Drug Holiday tatsächlich einen Vorteil für die Patienten bringen würde. In puncto nicht-chirurgischen Tätigkeiten beim Zahnarzt oder einfach Füllungslegen gibt es relativ wenig Einschränkungen für diese Patienten. Aber wie schon angesprochen, das Wichtigste ist und worauf Sie auch sozusagen Ihren Patienten hinweisen können, wenn Ihre Patienten Prothesenträger sind, dass Sie den Sitz der Prothese wirklich regelmäßig kontrollieren lassen sollten, in dem Moment, wo Sie das Gefühl haben, dass eventuell wo eine Druckstelle entstehen könnten, wirklich direkt zum Zahnarzt zu gehen. Was ist noch ein weiterer wichtiger Punkt in der Kommunikation zwischen Arzt und Zahnarzt? In puncto Änderung der Medikation. Bei den Bisphosphonaten wissen wir sehr gut, dass die eine sehr lange Halbwertszeit haben und sehr lange sozusagen im Knochen akkumulieren. In puncto Denosumab und Kieferosteonekrosen vermutet man, dass bereits nach der ersten Injektion das Risiko für eine Kieferosteonekrose erhöht ist. Und daher ist leider bei dem Switch von Bisphosphonaten auf Denosumab das Risiko für den Patienten auch wieder direkt höher, die Komplikationen der Kieferosteonekrose zu erleiden. Das heißt, es ist wiederum eine wichtige Information für den Zahnarzt, wenn beispielsweise von Bisphosphonaten auf Denosumab umgestellt wird. Wie schaut es mit der möglichen Therapie und dem Ersatz von fehlenden Zähnen durch Implantate und Knochenaufbauten aus? Hier wird eben diskutiert, inwieweit Kieferosteonekrosen durch Implantate verursacht werden können. Einerseits durch die Implantatchirurgie selbst, aber eventuell auch durch ein bereits bestehendes Implantat. Und man eventuell so eine Situation in weiterer Folge antrifft, wo man die deutliche Kiefernekrose rund um diese zwei Implantaten im distalen Bereich im rechten Unterkiefer sieht. Wir haben hierzu gemeinsam mit Professor Beachmann, den Sie heute im weiteren Verlauf des Abends auch noch hören werden, vor 2 Jahren einen Konsensusbericht für die Europäische Gesellschaft für Osseointegration verfasst zu dem Thema Auswirkungen von antiresorptiven Medikation auf die dentale Implantattherapie. Das heißt, inwieweit sich die Medikation eventuell auf einen erhöhten Implantatverlust, auf einen erhöhten marginalen Knochenverlust rund um die Implantate auswirkt oder eben zu einem erhöhten Auftreten von Kieferosteonekrosen führen kann. Wir konnten hier 24 Studien mit Bisphosphonaten finden, primär für die Osteoporose-Therapie, und 7 Studien, die sich speziell auf das Entstehen von den Kieferosteonekrosen bezogen haben. Welche Schlussfolgerungen konnten wir für diesen Konsensusbericht erstellen? Einerseits konnten wir schlussfolgern, dass niedrig dosierte orale Bisphosphonate im Rahmen der Osteoporose-Therapie eine Implantattherapie nicht allzu sehr beeinflussen zu scheinen. Leider ist nach wie vor relativ wenig Information in puncto höher dosierter Bisphosphonate oder zum Beispiel in puncto Denosumab und Implantattherapie vorhanden. Es fehlt auch noch etwas die Datenlage zu möglichen Knochenaufbauten, wie beispielsweise ein Sinuslift, bevor eine Implantattherapie. Was sind aber wirklich die Hochrisikopatienten für das Entstehen von Kieferosteonekrosen? Das sind die hochdosierten antiresorptiven Medikamente im Rahmen von einer Krebstherapie. Und aber, wenn orale Bisphosphonate über einen langen Zeitraum eingegeben werden, wie wir beispielsweise diesen einen Fallbericht gesehen haben, mit Bisphosphonaten über 15 Jahre hinweg. Der Cut-off wird aber schon viel früher angesehen. Man rechnet damit, dass nach 3 Jahren durchgehender Einnahme ein deutlich erhöhtes Risiko für die Patienten vorliegt, dass Kieferosteonekrosen auftreten können. Aus zahnärztlicher Sicht gibt es hier auch einen ähnlichen Laufzettel, wie ich ihn zuvor für die Kommunikation zwischen Arzt und Zahnarzt vorgeschlagen habe, der auch wieder relativ einfach ermöglicht, den Patienten oder das Risiko des Patienten, Kieferosteonekrosen aufgrund der Implantattherapie zu bekommen. Auch hier wieder zusammengefasst, welche Grunderkrankung hat der Patient, welches Präparat, in welcher Dosierung wird es verwendet, wie ist die zeitliche Dynamik, sprich wie lange wird das Präparat schon eingenommen, liegen weitere Medikationen oder weitere Risikofaktoren vor. Aufgrund dieser Informationen kann der Patient dann eingestuft werden, dass eine Implantattherapie durchaus möglich ist, dass eine Implantattherapie nicht kontraindiziert ist oder der Patient ein erhöhtes Risiko für das Entstehen einer Kieferosteonekrose aufweist oder aber, dass eine Implantattherapie definitiv kontraindiziert ist. Damit bin ich schon fast am Ende meines Vortrages und ich möchte Ihnen sozusagen noch einen kleinen Tipp oder einen für die Patienten geben, wie man auch relativ leicht überprüfen kann, ob der Patient zum Beispiel ein höheres Risiko für parodontale Erkrankungen hat, die auch wiederum ein Risiko für das Entstehen von Kieferosteonekrosen darstellt. Hier gibt es von der Österreichischen Gesellschaft für Parodontologie den sogenannten Parodontitis-Selbsttest, den man als App herunterladen kann. Hier kann man anhand von ein paar wenigen, sehr einfachen Fragen relativ leicht das Risiko des Patienten einstufen, ob eine parodontale Erkrankung vorliegt und dementsprechend eine zahnärztliche Kontrolle notwendig wäre. Damit komme ich zu meiner Zusammenfassung. Antiresorptive Medikation und Kiefernekrosen, ist es wirklich ein Problem? Ja, aufgrund der hohen Zahl an Patienten mit Osteoporose und ja, aufgrund des Schweregrads der möglichen Komplikation. Dementsprechend sollte eine zahnärztliche Kontrolle immer vor Beginn der Behandlung dem Patienten nahegelegt werden und am besten mit so einem Laufzettel, wie ich Ihnen vorgestellt habe. Und die Kommunikation sollte aber auch während der Behandlung aufrechterhalten werden mit dem behandelten Zahnarzt. Und als meine letzte Folie habe ich Ihnen nochmal die Links zusammengefasst. Sie können sich jetzt hier gerne einen Screenshot von der Folie machen zu der Literatur, die ich für diesen Vortrag verwendet habe und eben auch zum Beispiel zu diesem Laufzettel, wo man den im Internet findet. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun schon, Ihre Fragen im Chat lesen zu können.
Danke für diesen wunderschönen Vortrag. Ich habe hier eine Frage aus dem Chat. Kann über gezielte Ernährung das Krankheitsgeschehen Osteonekrose beeinflusst werden?
Ich würde mal sagen, das Risiko für eine Osteonekrose kann vermutlich, wenn jetzt wirklich eine Fehlernährung vorliegt, in einem massiven Ausmaß beeinflusst werden. Aber primär sozusagen die Therapie der Osteonekrose kann über die Ernährung nur noch sehr bedingt beeinflusst werden. Die Therapie einer Osteonekrose liegt bei einem frühen Stadium darin, in der Optimierung der Mundhygiene, in der antibiotischen Abschirmung, in der Hoffnung, so sozusagen die Osteonekrose noch in den Griff zu bekommen. Ist aber sozusagen schon ein höheres oder schwereres Stadium vorhanden, muss man schon chirurgisch angehen. Und da kann man einfach mit der Ernährung zusätzlich nur noch bedingt eingreifen.
Eine weitere Frage aus dem Chat. Der Laufzettel scheint dem Link in Folge für Onkopatienten geschaffen. Schließlich ist das Risiko bei onkologischen Patienten auch höher. Sollen aus Ihrer Sicht aber künftig alle Patienten auch mit der Indikation Osteoporose vor einer antiresorptiven Therapie zur zahnärztlichen Kontrolle geschickt werden? Dies erfordert natürlich in Anbetracht der Prävalenz der Osteoporose auch entsprechende Kapazitäten im zahnärztlichen Bereich.
Also aus meiner Sicht ja, definitiv. Jeder Patient, bei dem eine osteoporotische Therapie begonnen wird, eine medikamentöse mit antiresorptiven Medikamenten, sollte vorab zum Zahnarzt zur Kontrolle geschickt werden. Ich denke jetzt nicht sozusagen, dass die Kapazität beim Zahnarzt so viel größer sein würde, da sozusagen diese Patienten ohnehin meistens einen Zahnarzt haben, zu dem sie regelmäßig gehen. Aber es sollte in jedem Fall, oder es würde sich empfehlen, in jedem Fall vorher abzuklären, ob akut sozusagen ein Zahn noch extrahiert werden sollte. Dann kann das sozusagen noch durchgeführt werden, bevor man mit der Medikation beginnt. Und auch sozusagen, damit einfach der Zahnarzt weiß für die zukünftige Behandlung, dass dieser Patient nun wirklich eine osteoporotische Therapie bekommt. Weil eben, wie gesagt, wir machen leider sehr, sehr oft die Erfahrung, dass man beim Patienten wirklich 2, 3, 4 Mal nachfragen muss, bevor man diese Information vom Patienten erhält. Also aus diesen 2 Gesichtspunkten, dass einfach relativ leicht, unkompliziert vorab noch eine notwendige Therapie durchgeführt werden kann und dass der Zahnarzt für die weiteren Behandlungsjahre die Information vorliegen hat, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn dieser Zettel primär für onkologische Patienten ist, wenn man sozusagen den Zettel runterlädt, ladet man sieht sozusagen, die Krankheit geht von Osteoporose bis zur onkologischen Therapie.
Dann noch eine Frage. Die Resorption der Bisphosphonate ist ja sehr gering. Wäre es eine Option, andere Therapieoptionen zu forcieren, auch um Osteonekrosen zu umgehen?
Ich denke, da bin ich jetzt sozusagen als Zahnarzt ein bisschen die falsche Ansprechperson, um da wirklich adäquat darauf antworten zu können, weil ich sozusagen nicht beurteilen kann, welche Therapieform jetzt für die Osteoporose wirklich am besten funktioniert. Insofern tue ich mir hier sozusagen schwer zu sagen, ob jetzt eine andere Therapie wirklich besser wäre. Aus zahnärztlicher Sicht ist einfach die Kommunikation wichtig, zu wissen, was bekommt der Patient, wie lange bekommt es, in welcher Dosierung bekommt er es. Was nun die beste Therapie für den Patienten, für seine Osteoporose ist, würde ich mal sagen, bin ich eher ein bisschen die falsche Ansprechperson.